Hi, Robert hier. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Hannover Messe. Wir sagen vielen herzlichen Dank an die Kollegen in Hannover und jetzt geht's los. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu unserer neuen und letzten Folge dieses Jahres Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir in München zugeschaltet ist...
Helmut Schmidt, grüß euch.
Mir in Linz zugeschaltet ist...
Michael Gastenauer, hallo.
Und in Ostwestfalen grüßt...
Mladen Milicic, hi.
Hallo, wir wollen ein bisschen mit euch beiden zurückblicken auf das letzte Jahr und Michael hat uns schon im Vorgespräch gesagt, für ihn endet das eigentlich alles total versöhnlich.
Ja, das Jahr hat ziemlich schwierig begonnen, viel Investitionsschwäche bei den Bestandskunden, Auftragsschwäche, aber es gibt wieder Pflänzchen an anderen Stellen. Wir haben jetzt einige Erfolge auch in China erwischt, also eigentlich doch erstaunlich, wo man jetzt glaubt, China greift jetzt ganz massiv in der Robotik an. Wir sehen aber trotzdem Chancen für europäische Unternehmen, auch in China erfolgreich zu sein.
Die kaufen eure grauen Kästchen noch?
Die kaufen Kästchen von Keber. Ja, diese Kästchen werden aber für den chinesischen Markt speziell abgestimmt und auch eingefärbt vielleicht, so dass sie dann zum chinesischen Markt gut passen.
Aber interessant, Helmut, oder? Es geht auch umgekehrt.
Ja, das ist interessant, aber vielleicht geht's, weil wir kurz vor Weihnachten sind und das gefärbte Päckchen dann vielleicht die richtige Farbe hat. Wundert mich etwas, weil es funktioniert ja, oder die Chinesen versuchen ja eigentlich genau, wir hatten ja das Gespräch mit Estun, die versuchen ja schwerpunktmäßig hier in Europa Fuß zu fassen, Deutschland vorneweg. Umso schöner ist es, dass es den ursprünglichen Weg in China Fuß zu fassen, beziehungsweise europäische, österreichische, deutsche Technologie dort zu platzieren, dass das sich noch funktioniert. Gratulation.
Ja, keine Angst, dass die da in 2 Monaten auch ein Kästchen, das aussieht wie ein Keber-Kästchen, auf den Markt bringen, Michael?
Grundsätzlich besteht die Gefahr immer. In China gibt es natürlich eine sehr große Dynamik und wenn die Unternehmen erfolgreich werden, dann wird sich's irgendwann für die auch rechnen, selber das zu tun. Und wir sehen das auch bei einzelnen Kunden, die uns quasi aus unserem Portfolio oder unserem Kundenspektrum oben rauswachsen, wie wir sagen. Aber für so einen durchschnittlichen Roboterbauer ist es wahrscheinlich nicht zweckmäßig, dass er sich das alles antut. Ich sage dazu, wenn der unsere 500.000 Source-Code-Zeilen compiled im Binärfile durchliest und das alles versteht, dann hat das verdient, dass es kopiert.
Sehr, sehr interessant. Das, wenn der ein oder andere hört, würde er sich schon hinsetzen und zum Auslesen anfangen. Laden, bist du genauso positiv zum Jahresendspurt? Oder wie schaut es deiner Sicht zurzeit aus?
Du bist ja auch Keber-Kunde.
Ja, und es darf auch gerne mehr werden. Für uns war fast schon, ich will nicht sagen genau andersrum, irgendwie das Bild des Jahres, aber wir sind nicht mit einem nicht so tollen Januar gestartet, aber dann waren Q1 und Q2 total super und jetzt in Q4 habe ich schon das Gefühl, dass alles zögerlicher ist, aber man muss auch sagen, wir sind nicht in China unterwegs, wir sind doch viel mehr noch in Deutschland unterwegs und man merkt den extremen Unterschied zu Resteuropa, muss man sagen. Und auch wenn man mit so Ausländern spricht, dann werden wir auch immer gefragt, was eigentlich in Deutschland los ist und ob da die Welt untergeht. So ganz trüb ist die Stimmung bei uns nicht, aber man merkt schon, dass zum Ende des Jahres ist alles sehr viel zäher wird, als man gedacht hat.
Aber Land, jetzt ist doch in der Robotik insbesondere Q4 in der Regel immer das allerstärkste Quartal. Jahresendbudgets werden nochmal freigegeben. Auf der einen Seite gibt es natürlich...
Wo nichts ist, kann ich auch nichts mehr freigeben, Helmut.
Ja, das ist richtig, wenn man sich Automotive anschaut. Das wäre eben meine Frage, das wäre eben genau dahingehend meine Frage gewesen. Ist dem denn wirklich so, weil es jetzt alles wirtschaftlich ist? Oder, und das ist ja oft eine Mutmaßung meiner Seite hinsichtlich fehlendem Mut von auch dem einen oder anderen Unternehmer, vielleicht ist es auch Weitsichtigkeit, jetzt nicht das Geld auszugeben, das man nicht hat, aber es wird ja wieder anspringen. Oder du bist ja da ganz nah dran mit deinen Lösungen. Ist es Zurückhaltung, fehlender Mut oder ist einfach tatsächlich, sind die Kassen leer in bestimmten Bereichen?
Ich würde es manchmal, wir haben ja auch einen großen Teil, wir arbeiten ja sehr gerne mit Forschungseinrichtungen auch zusammen und ich würde sogar behaupten, dass bei den Forschungseinrichtungen dieses Jahr weniger Budget da ist, weil allgemeine Fördergelder oder auch Kooperationen mit der Industrie ein Stück weit auch gestrichen wurden. Also man merkt es, es fängt da an und dann merkt man das bei den Unternehmen, dass die sicherlich schon auch zögerlicher sind mit Budgets, die auch auszugeben. Und vielleicht wird man dieses Jahr sogar dafür belohnt, wenn man mal ein Budget nicht ganz ausreizt und bekommt das dann wieder doch nächstes Jahr mit. Also ich würde schon sagen, so langsam ist es die Zögerlichkeit, die dann doch überhand nimmt und wo dann man auch sagt, nee, wir möchten vielleicht auch gar nicht das Budget dieses Jahr komplett investieren. Also wir reden hauptsächlich mit Kunden, die ganz, ganz stark auf die Amortisation gucken und sagen, das muss sich so schnell wie möglich rechnen. Ansonsten ist es vielleicht gar nichts, was wir aktuell machen wollen würden.
Spannend. Michael, wenn du mal auf das Jahr zurückblickst, was war deine Robotikmeldung, dein Robotikding des Jahres, wo du dich noch dran zurückerinnerst?
So das, was dieses Jahr wirklich ganz stark gekommen ist, sind diese ganzen AI-Fortschritte. Also was mit künstlicher Intelligenz jetzt machbar ist, was im Januar noch irgendwie weit weg war und mit welcher Geschwindigkeit hier Dinge möglich und denkbar sind, das ist eigentlich etwas, was fast schon ein bisschen erschreckend ist, aber was uns auch im Trab hält und dabei hält.
Hast du da ein spezielles Beispiel, an einem Beispiel, an dem du das festmachst zum Beispiel?
Zum Beispiel diese ganzen Copilots, wie programmiert man in Zukunft, wie viel muss man denn mit klassischem Source-Code sich auseinandersetzen, das war im Januar so ein bisschen Zukunftsmusik und wenn man auf der SBS geschaut hat oder sich in der Automatisierungswelt umschaut, hat das inzwischen jeder.
Mhm. Was aber lustig ist, kann keiner verkaufen, ne?
Das ist ein altes Leiden, glaube ich, sehr breit im Vertrieb und in der Technologie von Hardware, von Maschinen, von Elektrik, von klassischen Investitionsgütern, ist das Thema Softwareverkauf ist eine andere Welt und das braucht ein anderes Geschick und dort leiden viele Unternehmen.
Glaubst du, dass das so ein Hygienefaktor wird in der Robotik, in der Automatisierung, dass du sagst, okay, ich will so einen Copilot bei mir haben in Bedienoberfläche auf meinem, ihr macht ja auch HMIs und macht ja auch Standardbibliotheken, bietet die an, dass man sagt, hey, du, der XY hat das, ich will das auch und ich zahle da dir kein Geld für.
So wird das leider werden. Man muss davon ausgehen, dass das einfach vorausgesetzt wird.
Aber du musst ja dann auch nicht nur an den XY bezahlen, du musst ja auch noch die Inferenz bezahlen und das ist ja alles nicht günstig, ne?
Absolut, absolut. Ja. Und das neue Gold sind die Daten, das ist so. Und da ist ja dieses ganze Zusammenspiel entlang der Wertschöpfungskette ja völlig offen noch und da hat sich auch in diesem Jahr keine Klarheit dargestellt. Die Betreiber sitzen auf ihren Daten, die Endanwender, die OEMs möchten natürlich ihren Mitbewerb nicht stärken und wir haben da auch jede Menge Schwierigkeiten. Wir wollen auch unsere Daten natürlich nicht hergeben und da sitzt jeder auf seinen Dateneiern und brütet die aus, aber in Summe kommt halt, schlüpft da noch nichts so ganz Produktives.
Aber die Frage ist ja, Mladen, du hast gerade gesagt, eigentlich wird mehr auf schnellen Return of Invest, schnelle Kalkulationen, Amortisation geredet. Michael sagt gerade, okay, das kostet alles Geld und die ein oder anderen Roboterhersteller peppen sich jetzt auch mit Nvidia.
Oh, das habe ich auch noch eine Frage zu.
Das wird ja alles teurer und das läuft ja eigentlich, vielleicht hat man irgendwann Daten und Möglichkeiten, aber gegen das Argument von dir, Mladen, schnelle Return of Invest, ja, ist denn das überhaupt sinnvoll? Oder ist
überlassen
das
jetzt ein Hype
und man muss dabei sein? Oder genau.
Ja, aber Robert hat das schon ganz gut gesagt, ja, überlassen wir den Chinesen, ja. Also das frugale Denken, was ja dann quasi eher so in Asien da ist, wir machen das, was good enough ist, ja, damit es irgendwie läuft und vernünftig läuft, das findet zumindest bei denen, mit denen wir so sprechen, am meisten Anklang. Also und wenn man Software quasi zum Roboter mitverkaufen will, wenn man eine Gesamtlösung hat und jetzt sagt, hier, dann gibt es aber einen wichtigen Teil Software, den man bitte irgendwie auch noch jährlich bezahlt, dann ist immer das Stirnrunzeln da und sagt, naja, was hilft mir das denn? Und das einzige Argument, was aktuell immer zieht, ist, naja, das reduziert deine Kosten im Bereich Service, es reduziert deine Kosten bei Ersatzteilen und solche Geschichten. Wenn man da ganz genau dann drauf eingehen kann und helfen kann zu sagen, wo spart es dir denn Geld, dann ist man auch wieder bereit, Geld auszugeben. Und beim Copilot wäre das maximal, dass man dann darauf eingehen kann und sagen, naja, wie viele Stunden verschwendest du eigentlich gerade damit, in Trainings zu verbringen, bei deinen Leuten wieder Wissen aufzufrischen zu einem bestimmten Hersteller? Und wie viele Stunden brauchst du denn eigentlich, weil du vielleicht Fehler oder Anpassungen an der Maschine nicht machen kannst? Und dank des Copilots kriegst du das jetzt schneller hin. Das wäre das einzige Argument, was ich sehe, was man da hervorbringen kann und sollte. Aber das muss natürlich alles irgendwie Sinn machen. Also ich bin gerade echt so gedanklich, technologisch finde ich das alles fantastisch, was wir da im Bereich KI sehen und bin da ein Riesenfan von. Aber man muss ganz heute noch klarer hinterfragen, welchen Kundennutzen hat es denn eigentlich wirklich, damit der Kunde auch sagt, yo, das macht jetzt auch Sinn für mich, das so einzusetzen. Weil sonst sind da nur Kosten drin, die nichts bringen.
Genau, Kosten auf der einen Seite, aber meine Frage nochmal, laden wir dann auch, viele machen es ja hinsichtlich Usability, schnelle Inbetriebnahme. Ich träume ja immer von der sogenannten Do-It-Yourself-Robotik. Und wenn ich das zukünftig alles über Sprachsteuerung eingibt von Code selber kann, ist das dann nicht ein möglich, dann nehme ich vielleicht den einen oder anderen Partner aus einem Prozess raus und gehe dann wirklich an den Endkunden direkt dran, aber wäre das nicht an ein Enabler und ein 10x-Multiplikator, weil eben 90% heute noch nicht automatisiert sind. Hätte ich jetzt vermutet, dass das dahinter steht, um es zu vereinfachen, oder siehst du
das
anders?
Genau. Das muss der Nutzen sein. Und dann sind so ein bisschen die Fragen der Kosten. Also was hast du für Mehraufwandskosten, wenn eine Integration statt 2 Stunden eigentlich gerade 2 Wochen dauert? Also wie lange ist dein Prozess lahmgelegt? Wie viel verdienst du weniger Geld dadurch? Dadurch kannst du die Benefits berechnen. Oder auch die ganzen Umstellungen. Das, was wir auch häufig unsere Kunden fragen, ist dann, naja, wie oft haben sie schon eine Sonderanlage gekauft und wie viele Rechnungen haben Sie eigentlich nach Installation noch von dem Integrator bekommen, weil der dann Serviceaufwände bei Ihnen berechnet hat, die vielleicht einfach damit zu tun haben, dass irgendwas umprogrammiert werden musste oder was umgestellt werden musste? Und sind Sie nicht durch die Software jetzt heute in der Lage, das selber zu machen? Also, und ob da wie viel KI dann da drin ist, ist, glaube ich, an der Stelle dem Kunden sogar fast egal, sondern was ist eigentlich alles drin, was dich dazu befähigt, selber diese Dinge zu machen, damit du nicht nochmal einen externen dafür bezahlen musst, auf ihn warten musst und im Zweifel keine Ahnung hast, wie du damit umgehen sollst, wenn er nicht da ist.
Michael, ihr als Steuerungsanbieter und Steuerungsbauer, und ich habe jetzt schon 3 Podcasts aufgenommen zu diesem Thema und immer hat mein Gegenüber gesagt, ja, es macht schon Sinn. Wie viel Sinn macht es, eine GPU an einen Roboter dran zu bauen?
Ja, wir sind da nicht ganz überzeugt, dass das wirklich
endlich einer
der Weisheit letzter Schluss ist. Allein der Lebenszyklus ist schon, das passt einfach hinten und vorne nicht zusammen. Nvidia hat aktuell einfach den Fokus auf die Gamer, auf Rechenzentren, wo schnelle, kurze Lebenszyklen da sind, wo das Thema Kompatibilität und Langfristigkeit vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Wir sehen, dass unsere Maschinen und Anlagen, die unsere Kunden bauen, typischerweise 20 Jahre in Betrieb sind. Und das rechnet sich über 20 Jahre und die möchte man auch über diese Lebensdauer in Betrieb halten. Und da braucht man Konzepte, die dem entsprechen und die angepasst sind. Sonst ist man in einem permanenten Retrofit und baut irgendwelche Dinge um und macht alles neu im Betriebnahmen. Prozesse, die eingespielt sind, muss man neu machen und da führt sich die ganze Technik ad absurdum. Man will ja effizient und flexibel produzieren und nicht die Anlage dauernd massieren. Das ist ja nicht wirtschaftlich.
Aber die drängen ja massiv da rein. Ne? Du siehst ja jede Woche gibt es eine Meldung, wieder was in der Simulation, im Digital Twin, dann wieder ein Robotikhersteller sagt, ich mache jetzt auch eine GPU dran.
Ich glaube, da wird es eine Lernkurve geben und dann wird es viele Enttäuschungen geben entlang des Lebenszyklus dieser Installationen und dann wird man sich besinnen auf das A, was Sinn macht und B, was man wirklich braucht und was man C, nachhaltig in einem sinnvollen Rahmen am Leben halten kann.
Also sind das alles Laborversuche für dich?
Ich glaube, das sind Versuchsballons, die da gestartet werden, wo die Spätfolgen teilweise noch nicht abgeschätzt sind.
Mladen, wie siehst du das? Macht das Sinn oder nicht?
Ja, ich finde das auch sehr spannend unter dem Aspekt, wie sieht so eine Fabrik das? Die sagt immer, never change a running system. Da gebe ich dann ja auch total recht, wenn man da immer wieder dran rumfuckeln muss, macht das alles sehr, sehr wenig Sinn. Auf der anderen Seite brauchst du die Compute Power dann auch schon am Roboter dran und der Roboter versucht sich selber irgendwie aufzuwerten. Und das spricht, glaube ich, so der Steuerungstechniker gegen den Roboterhersteller. Aus einer technischen Perspektive würde ich aber auch sagen, ich brauche es nicht unbedingt am Roboter.
Was ist eigentlich aus diesen ganzen Simulationsthemen? Das war ja auch ein Riesenthema 2024 bei mir so gefühlt. Überall, jeder macht da jetzt was in diesem Simulationsthema. Wie seht ihr das, Michael Naden?
Gerne. Ich starte mal vielleicht vorneweg, weil ich da eine interessante Diskussion zu hatte, und zwar, warum das Simulationsthema oder wo dieser große Vorteil, und da kommen wir vielleicht sogar ein bisschen noch zu dieser humanoiden Geschichte, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben im Bereich dieses Jahres. Ne?
Was ist das denn?
und die grundlegende Hypothese dahinter ist ja quasi zu sagen, man kann KI mit synthetischen Daten sehr gut trainieren. Und der Bereich, der sehr gut aufbereitete synthetische Daten hat, ist die Automobilindustrie, weil man schon sehr lange an digitalen Zwillingen arbeitet für die Prozessabläufe, um Ergonomie zum Beispiel der Mitarbeiter zu prüfen, ob die überall drankommen, um dann halt irgendwie das Cockpit da festzustellen.
IdealWorks hat auch die SORDI-Datenset und sowas, genau.
Ja. Auch sowas, genau. Ja. Ne? Aber das ist alleine schon, dass der Mensch quasi in einem Umfeld mal eingeplant wurde, kommt er überhaupt überall hin, dass der alles verschrauben kann in einem Automobil. Und diese Datengrundlage, die benutzt man jetzt quasi, um ganz viele unterschiedliche Datensets autonom erstellen zu lassen. Also da kommen wir dann zu diesem Generative AI-Kram, der da reinspielt, um dann so einen Humanoiden darauf zu trainieren, basierend auf diesen synthetischen Daten. Ja, und deswegen passiert eigentlich so viel in dieser Simulationswelt. Alles, was super schwierig ist, echte Daten zu sammeln, versucht man alles in einer Simulation automatisch generiert ganz, ganz viel von zu machen. Und so viel, dass man halt das Datenset quasi ergänzt oder ersetzt, was die echten Daten nicht hergeben. Aber am Ende des Tages kommen wir alle zu dem Punkt, irgendwo brauchen wir doch echte Daten. Und das ist, glaube ich, so das große Bottleneck an der ganzen Geschichte.
Aber viele tun doch so, als sind die jetzt die Simulationskönige, als ob die das total neu erfunden hätten, das Simulationsthema jetzt auf einmal, Michael.
Das könnte so sein. Wir verwenden, also unsere Steuerung ist seit 20 Jahren simulierbar und unsere Kunden setzen das auch alle seit vielen Jahren ein. Die Kunden, die neu dazukommen, die sagen, das ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug, um die Workflows in der Planung, bevor das System installiert wird, einfach sehr effizient zu halten und um zuverlässige Aussagen machen zu können. Funktioniert das? Ist das erreichbar? Brauche ich 4 Roboter oder 6 Roboter? Wie ist mein Materialfluss entlang der Anlage? Und die Robotik bringt da so viel Flexibilität mit sich. Aber die Flexibilität, wenn man da nicht die Tools für die Planung hat und die Simulation ist ein unverzichtbares Tool dafür, dann erschlägt einen die. Und die Simulationswerkzeuge sind einfach nicht mehr wegzudenken aus dem, dass man sagt, man integriert die Flexibilität der Robotik in Maschinen und Anlagen.
Aber das ist ja nichts Neues, ne? Was sagst du ja auch, 20 Jahre. Aber es gibt, Helmut, wie siehst du, auf einmal ploppen da Unternehmen aus dem Markt, wo du dir denkst, ja, ihr macht eine Simulation, okay, ihr nehmt eine Nvidia da im Hintergrund. Das ist ja nichts Neues, Michael, oder?
Das ist an ein paar Stellen nichts Neues. Was neu ist, ist einfach, dass diese Compute- und Grafikpower da ist, dass man das fotorealistisch machen kann, dass man das jetzt auch für Zwecke, wo die Oberflächen, die seit vor 20 Jahren da waren, einfach für den geeignet waren, der sich sehr gut im Detail ausgekannt hat und der das verstanden hat. Aber jetzt mit quasi der Gaming-Power kann da jeder damit umgehen. Da kann man das vom Vertrieb bis zum Training, bis zu irgendwelchen Ausnahmesituationen verwenden und zum Training der KI. Also erweitert sich das Anwendungsfeld und wir nutzen einfach das, was am Gaming-Markt passiert und arbeiten da auch sehr gern mit Simulationsanbietern zusammen. Das ist uns auch klar, dass wir da die ganze 3D-Welt nicht neu erfinden werden, sondern uns da vernetzen.
Aber Helmut, siehst du das auch? Dass das Thema ist doch enorm gespielt worden, oder?
Ja, absolut bin ich deiner Meinung. Aber man merkt natürlich, dass die angestammten Player, die eben seit 20 Jahren über 2D, 3D genau in dem Segment zu Hause sind, plötzlich von links und rechts über KI-Wettbewerber bekommen, genau wie der Michael gesagt hat, die durch mehr AI und Gaming Power in andere Ansätze denken, dass sogar die Großen, die aus dem 3D-Umfeld und Simulationsumfeld kommen, nachdenken müssen, auch tatsächlich plötzlich die Kooperation mit Nvidia und Co. mit eingehen, um da nicht links und rechts überholt zu werden. Es ist nichts Neues.
Aber viele tun so, oder? Also ich habe das Gefühl, viele tun so. Die machen dann eine Simulation von ihrer Fertigung und wo der Roboter steht und dann sagen die, wow, sorry.
Ja, ich glaube halt, dass einfach die Komplexität und der Aufwand geringer wird und auch dort viel passiert ist, wie man das darstellen kann. Das ist sowohl, das vorher Sori angesprochen, sowohl in der Intralogistik für AGVs und AMRs, es ist in der Robotik, es ist im Maschinen- und Anlagenbau im Allgemeinen. Und ich glaube aber tatsächlich, ohne eine Simulation und den digitalen Zwilling, den es ja schon lange gibt, der aber jetzt verstärkt gepusht wird, da werden natürlich auch ganz viele Prozesse, aber auch Integratoren und Anlagenbauer, die da sehr viel Zeit, Aufwand und auch Geld, das ist auch ein Geschäftsmodell, das teilweise bei dem einen wegfällt und bei dem anderen aufgebaut wird, denn am Ende geht es darum, dass der Kunde halt weniger zahlen muss, hoffentlich. Oder man erhöht seine Marge, indem man dasselbe bezahlt und man optimiert mich selber. Aber es ist nichts Neues, aber es geht schneller und ich glaube auch die Usability. Ich habe mich jetzt selber mal damit versucht auseinanderzusetzen und es war immer noch als Außenstehender komplex. Es schaut toll aus, hat immer cool ausgeschaut, aber du hast halt einfach ein Konstrukteur sein müssen. Und ich glaube, das musst du heute vielleicht nicht mehr so speziell, aber da bin ich jetzt vielleicht auch zu wenig da zu Hause.
Im Laden, neuer Wein in alten Schläuchen oder was ist das?
Ja, bestimmt. Ich glaube, so grundsätzlich eine Art und Weise, die Dinge zu simulieren, das möglichst genau zu machen, hat sich, glaube ich, gar nicht so krass verändert. Das ist tatsächlich einfach so die Oberfläche, wie die beiden Kollegen schon auch gesagt haben. Aber man darf nicht vergessen, die einfache Usability und das generell einfach machen, ist schon in der heutigen Zeit extrem wichtig, um diese Adaption voranzutreiben. Und ich musste mir letztens noch von einem bekannten Roboterhersteller aus Asien die Simulation angucken und hatte das Gefühl, das läuft alles irgendwie auf einem Nintendo Game Boy von 1990. Und da hat man schon das Gefühl gehabt, Mensch, geht das nicht irgendwie moderner? Und dann fragt man sich natürlich, als jemand, der sich nicht jeden Tag komplett mit Simulationen voll in der Tiefe auseinandersetzt, ist das, wenn das so aussieht, auch wirklich so genau wie das andere, was vielleicht ein bisschen besser aussieht? Ich weiß es nicht. Ja, es gibt ja sofort das Gefühl, dass es vielleicht veraltet.
Was kommt, Michael, 2025?
2025, ich glaube, über der Robotik schweben zwei Dinge. Auf der einen Seite der CAA und das zweite ist der neue ISO-Standard für die Sicherheit, das für eine gewisse Unsicherheit und Verwirrung sorgt, wie man damit umgeht. Da müssen sich auch gerade für diesen CAA neue Standards etablieren, wie die gesamte Industrie damit umgeht und wie man das handhabt. Das wird eine spannende Zeit. Das ist, glaube ich, 2024 zu einem gewissen Grad von sehr vielen Playern verdrängt worden, die einfach sagen, Security, das kommt 2027, mit dem beschäftige ich mich jetzt.
Aber da haben die ja Glück gehabt, die Robotiker, ne? Die sind ja auch nicht in diesen strengen CAA-Richtlinien reingekommen, glaube ich, sondern sie dürfen sich das CE noch selber geben, gell?
Es ändert aber eigentlich kaum was. Also wir müssen alle Prozesse in Gang setzen, wir müssen zukunftssicher unsere Systeme gestalten, updatefähig machen, wir müssen das Kompatibilitätsthema lösen und das ist alles nicht trivial, aber das betrifft die gesamte produzierende Welt, also zumindest in Europa, aber ähnliche Tendenzen gibt es auch genauso in Asien und auch in den USA, dass dieses Thema Security einschlagendes wird. Und dort gibt es natürlich das Spannungsfeld bis jetzt, never touch a running system, aber Security Updates kommen halt immer. Und das ist etwas, was die Industrie lernen muss. Wie geht man damit um? Und das müssen alle Player lernen, vom Softwarekomponentenhersteller bis zum komplexen Anlagenbauer über alle Lieferketten durch und es wird ein spannender Prozess im kommenden Jahr.
Fehlt also doch ein Operating System, eine Plattform, wo alle agnostisch drunter laufen können.
Das wird uns auch nichts nutzen.
Schnell Updates fähig machen.
Das wird uns auch nichts nutzen.
Okay. Mladen, wie siehst du das?
Ich glaube, es würde allen zumindest gut tun, wenn wir so einen gewissen Grad der Standardisierung bei den Schnittstellen hinbekommen, die dann dauerhaft irgendwie wartungsfähig und updatefähig sind. Weil wenn jeder irgendwie seine eigene Suppe kocht und wenn wir das dann auch noch langfristig wartungsfähig gestalten wollen, updatefähig gestalten.
Ich dachte, ROS machen jetzt alle.
Ja, aber weiß ich noch nicht so
richtig. Michael, macht ihr jetzt auch ROS?
Wir beobachten das und
wir
schauen da und sind interessiert.
Okay.
Jetzt war ja das ganze Jahr über, du hast das vorher kurz mal angetönt, der Humanoid in aller Munde, insbesondere aus USA und in China. Eher theoretisch, allmählich scheint es praktisch zu werden. Wie seht ihr, wie siehst du, Mladen, denn das Thema in 25? Sehen wir die ersten? Gibt es irgendwann einen deutschen Player oder europäischen? Einen europäischen Player gibt es ja mit NX1, aber wie siehst du den Humanoiden in 2025? Oder flacht das Thema ab? Oder geht der Hype weiter?
Ich glaube, der geht erst noch weiter, bevor er durch das Tal läuft. Ihr kennt doch diesen diesen Gartner-Hype-Cycle. Ja, genau. Ich glaube, der Hype steigt noch, bis er dann irgendwann mal das Tal des Realismus kommt. Oder Tal der Tränen, genau. Ich glaube, nächstes Jahr wird es weiter heiß geritten. Ich glaube auch, es gab jetzt schon wieder ein neues Video von Figure. Und dann hat man auch schön in dem Video gesehen, es war so schnell beschleunigt, dass man nicht gesehen hat, wie der Mensch quasi das Bauteil einrichtet und bereitlegt für den Roboter und der Roboter nimmt es dann und legt es in die Maschine ein. Also wäre das so sehr gut schon lauffähig, glaube ich, hätte man auch den Roboter das Bauteil liefern lassen und selber einlegen lassen. Aber mein Gott, ich glaube, das ist alles in Entwicklung, das ist super spannend, das ist super wichtig, dass wir da auch Erkenntnisse gewinnen. Aber ich glaube halt, es wird nächstes Jahr noch weiter als Hype-Thema geritten, bis es dann irgendwann vielleicht in Richtung 2030 plus vielleicht auch so richtig betriebsfähig wird.
Und sehen wir den ersten oder zweiten aus Deutschland kommen, der dort mitspielt? Der aus der vielleicht
aus Österreich von Michael.
Oder aus Österreich?
Du, ich glaube, es gibt da schon Ankündigungen auch von deutschen Startups oder europäischen, sagen wir es jetzt mal einfach dann, aber aus Deutschland stammt. Ich glaube schon, dass wir da Videos sehen werden nächstes Jahr. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir irgendwie operativ lauffähig etwas aus Deutschland in den nächsten 3 Jahren sehen werden.
Österreich, also ich kenne keinen humanoiden Roboter aus Österreich.
Außer
Geber wird auch keinen
bauen. Ani.
Ja, genau. Irgend so einen Terminator hat es einmal gegeben, der war ganz unterhaltsam. Aber wer weiß. Ich sehe das auch so. Das ist ein Hype-Thema. Und es wird seinen Markt finden, aber es wird einen praktischen Platz dort finden, wo man die Infrastruktur, die für Menschen gebaut ist, weiter benutzt. Für viele andere Anwendungen werden klassische Roboterarme oder AMRs das Mittel der Wahl bleiben und es wird ein Gleichgewicht finden und dann wird alles gut.
Sehr schön.
Lieber Robert, vielleicht auch an dich. Was war denn eigentlich dein Highlight? Rückblickend
auf unseren Podcast?
Auf unserem Podcast oder aus deinen Erfahrungen Robotik in 2025, was wäre denn dein Highlight?
Ich habe ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, was mich so, diese ganze Simulationsthematik hat mich schon irgendwie getrieben. Ich habe mich mal gefragt, ist da wirklich so ein großes Ding drin? Ist da so ein großer Markt drin, dass das funktioniert? Dann das ganze Thema Integratoren, wie stellen die sich in Zukunft auf? War schon 24 ein großes Thema. Ich glaube, da wird nächstes Jahr auch nochmal jemand bitterlich aufwachen, einige vielleicht. Und dann war für mich das Thema ROS. Wir hatten ja immer wieder ROS-Themen auch. Diese Community wird immer größer. Wir wollen jetzt auch im ROS-Thema bei ihrem Podcast was machen. Können wir schon ein bisschen spoilern. Letztens mit den Kollegen von Schunk gesprochen, die jetzt auch alles ROS-kompatibel ziehen wollen. Also da bewegt sich, glaube ich, ziemlich viel gerade in dem Bereich. Das wären so meine 3 Themen. Und dann bin ich ja ein Verfechter darum, ich bin da ja ein bisschen biased, aber ich glaube ja, das GPU-Thema macht keinen Sinn. Ich glaube ja an Edge-AI, ich glaube an kleine Modelle auf den Chips und ich glaube nicht an die großen GPUs. Ich glaube, das ist nur eine Übergangstechnologie, die wir da sehen. Nicht für das Trainieren der großen Modelle, sondern für das Ausspielen dann, weil das wird nicht die Zukunft sein, dass wir noch mehr GPUs überall hinstellen. Das kann nicht funktionieren. Oder seht ihr es anders, Michael, Mladen, Helmut?
100% bei dir.
Ja, also das kann nur ein Übergang sein.
Ja. Also was Energieverbrauch, was Lifecycle, was Anschaffungskosten, was Komplexität betrifft, das kann nicht die Lösung sein.
Ja. Und ein Highlight, so für mich so eine Highlight-Folge, und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir hatten doch, da hat der Michael uns den rübergeworfen, den Cognibotics, der hat mich am meisten geflasht in diesem Jahr. Haben wir auf der Automatica gesehen und da war ja auch Riesenanlauf und das war schon was, wo ich gedacht habe, wow, mal ein ganz neuer, cooler Ansatz. Ja. Herr Huth, bei dir?
Ich würde sagen, mich hat tatsächlich thematisch der Humanoid am meisten begleitet, und ich glaube, unabhängig, ob er jetzt hat zwei Beine oder eine Plattform hat, dass daraus vielleicht auch das Thema Greifen, fünf Finger, vier Finger, drei Finger, ich glaube, dass neue Capabilities daraus hervorgehen, die anderweitig vielleicht nicht nur als Humanoid oder anderweitig eingreifen können. Auch scheint mir das Thema der vierbeinigen Roboter laufend und fahrend zu kommen. Und was man auch vermehrt sieht, ist, dass die Robotik Dual-Use-Militär allmählich wieder en vogue und sogar investitionsfähig wird. Und ich glaube, insbesondere im Militärbereich werden wir in den kommenden Jahren noch eine ganze Menge sehen. Und ich glaube, insbesondere aus Deutschland heraus, kann ich mir vorstellen, da tut sich eine ganze Menge.
Ein großes Thema für mich 25 ist, das würde ich gerne noch mal reinwerfen in die Runde, das Thema Safety und AI, Michael, da seid ihr ja auch am Start. Ich glaube, da wird noch einiges passieren in dem Bereich.
Das ist so, man muss ja halt dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das Halluzinieren abgewöhnen.
Ja gut, aber es muss ja nicht ein LLM sein, das kann ja auch was anderes sein. Genau,
genau.
Ja.
Genau. Aber wir sehen da durchaus sehr starke Dynamik in der Safety. Die Safety ist ja in der Vergangenheit, hat der immer an ihrer Rechenkapazität gelitten. Jetzt gibt's da softwaregetriebene Ansätze, die auf ganz andere Architekturen oder Ansätze gehen, wo man einfach die hundertfache oder die tausendfache Rechenleistung für Safety-Zwecke hat. Die Safety-Prozesse an sich sind aber weiter durchaus herausfordernd, aufwendig, und das bleibt nie trivial. Also es wird nie trivial werden, funktionale Sicherheit umzusetzen.
Sehr schön. Ich bedanke mich bei euch. Viele Grüße nach Paderborn, Mladen. Dankeschön, dass du mit uns die letzte Folge des Jahres bestritten hast. Ja, Mladen ist gar nicht mehr da.
Danke auch, habe ich gesagt. Danke auch.
Hast du noch eben hier ein paar Verträge unterschrieben, oder was?
Nein, ich wurde irgendwie angerufen. Mein Mikrofon hat gesponnen. Ah, sorry. Okay.
Vielen Dank. Wir wünschen dir alles Gute. Bleib vor allem gesund, dass du uns wieder gewogen bist im Marktgeflüster im nächsten Jahr. Michael, vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Linz. Bleib uns bitte auch gewogen, dass wir wieder so die Steuerung tauschen können oder dass ihr die Steuerung wieder übernimmt bei Keber. Hat uns sehr gut gefallen. Hat den Zuhörern und Zuhörern gut gefallen. Und dir, Helmut, auch alles Gute. Wir hören uns wieder im 2025 und schöne Grüße nach München.
Danke dir, und Robert, war ein tolles Jahr.
Ein tolles Jahr.
Zusammenarbeit, ja. Viele tolle Geschichten, auch unser KI-Podcast, den hätte ich jetzt fast vergessen. Auch das war ein Highlight. Ich hoffe, dass wir irgendwann den Helmut auch hören. Und in 25 Das ist ein Thema, genau, das war aber ein Highlight und ich werde tatsächlich von vielen angesprochen. Ist es der Robert und wie macht er das? Also eine coole Geschichte, das aufgegriffen zu haben. Mladen, danke für die Zusammenarbeit. Michael natürlich auch. Allen einen guten Jahresendspurt, Gesundheit und dann gutes 2025.
Auf ein neues. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Danke. Ciao.
Danke auch. Alles Gute.
Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.